온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 355. Zu Besuch bei Onda war Rosa Maldonado aus Argentinien. Die ehemalige Zanong-Arbeiterin brachte uns einen Brief von den ArbeiterInnen der besetzten Fliesenfabrik mit. Am 25. April strömten 6000 Menschen ins Rheinland, um sich dem Tagebau Garzweiler II entgegenzustellen. Dafür sollen 12 Dörfer geopfert werden und 3000 Menschen ihre Heimat verlieren. Dagegen protestierten die TeilnehmerInnen der Antikohlekette im Vorfeld des Weltklimagipfels in Paris. Was viele von ihnen sicher nicht wussten, mehr als 20% der in den RLW-Kraftwerken verfeuerten Kohle stammt aus Kolumbien. Dazu wurde im Klimacamp der Film La Buena Vida – Das gute Leben gezeigt. Als am Ende des Jahres überraschend Gespräche zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten angekündigt wurden, waren die meisten KubanerInnen überrascht und froh. Inzwischen ist die Freude einer gewissen Skepsis gewichen. Wird jetzt alles besser? Wird das Wirtschaftsembargo der USA aufgehoben? Oder wird Kuba vom Kapitalismus überrollt? Droht gar ein Rückfall in die Zeit vor der Revolution 1959? Kino für die Menschenrechte. Seit 5 Jahren gibt es das Dokumentar- und Menschenrechtsfilmfestival Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad y Justicia Festival in Guatemala, das sich hoher Besucherzahlen erfreut. Vom 28. April bis zum 3. Mai war das guatemaltekische Filmfestival in Berlin zu Gast. Im Movimiento Kino in Berlin-Kreuzberg wurde eine Auswahl neuer Produktionen und von Filmen gezeigt, die in den vergangenen Jahren in Guatemala gelaufen sind. Wir berichten, wie Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen in dem zentralamerikanischen Land filmisch verarbeitet werden. Einige Filme kann man auf YouTube sehen. Link findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Und nun viel Spaß beim Hören. Wünscht euch euer Onda Info Team.
Am 25. April strömten 6000 Menschen ins Rheinland, um gegen die Erweiterung des Tagebaus Garzweiler II zu protestieren. In Garzweiler II möchte RWE weitere 30 Jahre Braunkohle abbauen. Dafür sollen 12 Dörfer geopfert werden und 3000 Menschen ihre Heimat verlieren. Dagegen und für eine klimafreundliche Energiepolitik demonstrierten die Teilnehmer der Antikohlekette im Vorfeld des Weltklimagipfels in Paris. Was viele von ihnen sicher nicht wussten, mehr als 20% der in den RWE-Kraftwerken verfeuerten Kohle stammt aus Kolumbien. Und auch dort wird die Kohle im offenen Tagebau gefördert. Unter welchen Bedingungen und mit welchen Auswirkungen für die indigene Bevölkerung die Kohleförderung in Kolumbien erfolgt, konnten die Teilnehmer der Menschenkette am Abend erfahren. Im Klimacamp wurde La Buena Vida, das gute Leben, gezeigt. In seinem neuesten Film erzählt Dokumentarfilmer Jens Schanze die Geschichte der Wayuu-Gemeinde Tamakito, deren Lebensgrundlage durch den Kohlebergbau zerstört wurde.
Hier había mucha alimentación, abundante lluvia, agua, buena cacería, él salía, mataba 2, 3 ainos, cauquero, venado.
Die Dorfgemeinschaft von Tamakito lebt in den Wäldern Nordkolumbiens. Hier gibt die Natur den Menschen alles, was sie zum Leben benötigen. In den Bergen gehen sie auf die Jagd, sammeln in den Wäldern Früchte und fischen im nahegelegenen Fluss. Die Wayuu leben seit Jahrhunderten als gefestigte Dorfgemeinschaften im Einklang mit der Natur. Doch ist das vermeintliche Idyll bedroht. Die Kohlebagger der Mine El Cerrejón fressen sich unaufhaltsam an Tamakito heran. Der einst unberührte Wald um das Dorf verschwindet nach und nach in einen 700 Quadratkilometer großen Loch. Bedrohlich ragen die riesigen Abraumhalden der Mine über das Dorf in den Himmel. Für die Wayú wird das Leben im Schatten des Tagebaus von Tag zu Tag schwieriger. Jairo Fuentes, der junge Dorfvorsteher Tamaquitos, ist jedoch entschlossen, die Vertreibung seiner Gemeinschaft zu verhindern. Er beginnt Verhandlungen mit den Betreibern der Kohlemine. Die Gespräche mit den Vertretern des Konzerns gestalten sich allerdings schwierig. Diese verfolgen nur ein Ziel. Sie wollen das Dorf so schnell und kostengünstig wie möglich umsiedeln und versprechen den Dorfbewohnern im Gegenzug die Segnungen des Fortschritts. Doch die Wayú legen keinen Wert auf moderne Häuser mit Stromversorgung und ein sogenanntes besseres Leben. Sie beginnen den Kampf um ihr Leben in den Wäldern. Zwei Tage nach der Aufführung im Rheinland stellt Regisseur Jens Schanze La Buena Vida im ausverkauften Kino Babylon dem Berliner Publikum vor. Neben dem Filmteam sind Gäste aus Kolumbien und der Schweiz zur Sneak Preview angereist. Im Gespräch nach der Filmvorführung berichten diese darüber, wie El Cerrejón zusammen mit dem kolumbianischen Staat weiter Druck auf Gemeinden ausübt, die dem Tagebau im Weg sind. Im letzten Jahr wurde durch die Behörden das erste Mal die Zwangsumsiedlung einer Gemeinde angeordnet. Das Publikum erfährt auch, dass es der Dorfgemeinschaft von Tamaquito trotz hartnäckiger Verhandlungen leider nicht gelang, ihre Hauptforderung durchzusetzen. Entgegen anderslautenden Versprechungen durch die Vertreter von El Cerrejón gibt es in Neu-Tamaquito 2 Jahre nach der Umsiedlung immer noch keine funktionierende Wasserversorgung. Einmal mehr haben die internationalen Bergbaukonzerne die Betroffenen ihres Profitstrebens mit den dadurch verursachten Problemen alleingelassen. Als Jairo Fuentes das den Aktionären des hinter El Cerrejón stehenden Schweizer Konzerns Glencore mitteilen möchte, stößt er nur auf Unverständnis und Zurückweisung. La Buena Vida läuft am 14. Mai in den deutschen Kinos an. Weitere Informationen zum Film, dem Kampf der Wayú für ein gutes Leben und den Kinos, in denen La Buena Vida zu sehen ist, gibt es unter www.dasguteleben-film.de.
Zu Besuch bei Onda war Rosa Maldonado aus Argentinien. Die ehemalige Zanon-Arbeiterin brachte uns einen Brief von den Arbeiterinnen und Arbeitern der seit 2001 besetzten Fliesenfabrik mit.
Wir schreiben euch diesen Brief mit der Bitte, uns wie bisher zu unterstützen. Ohne die enorme Unterstützung und Solidarität, die wir in all diesen Jahren auch international erfahren haben, wäre der Kampf um Zanon nicht möglich gewesen. Von daher bitten wir um eure Unterschrift unter diesem Brief, der der argentinischen Regierung übergeben und breit veröffentlicht werden soll.
Der Fliesenfabrik Zanon, einem der bekanntesten der übernommenen Betriebe in Argentinien, droht wegen der Weigerung der Regierung, bereits zugesicherte Kredite auszuzahlen, das ökonomische Aus. Die inzwischen hoffnungslos veraltete Maschinerie bedarf dringend einer Erneuerung.
Als ich im September 2014 in Neuquén war, waren die Compañeros gerade dabei, ein neues Projekt zu entwickeln, die technische Erneuerung der Fabrik.
Die Arbeiterselbstverwaltung der ehemaligen Fabrik Ceramica Zanon besteht seit 13 Jahren. Als die Chefs diese Fabrik Ende 2001 mit einem betrügerischen Konkurs verließen, haben wir sie mit 250 Arbeiterinnen und Arbeitern besetzt und wieder zum Laufen gebracht. Ohne unseren Kampf und die Unterstützung der Bevölkerung wäre von dieser Fabrik nur eine leere Halle voll Schrott übrig geblieben. Um gegen die Arbeitslosigkeit zu kämpfen, organisierten wir uns in Versammlungen und öffneten die größte Fabrik Neuquéns für die Bevölkerung. Während wir nach und nach die Produktionslinien in Gang brachten, organisierten wir gleichzeitig Konzerte, Ausstellungen und viele soziale Aktivitäten.
Los actores acechan también vos y yo.
Wir konnten 4 Räumungsbefehle abwenden und waren mehrfach heftiger Repression ausgesetzt. Mit dem Hochfahren der Produktion schufen wir zig Arbeitsplätze. Nach Jahren der Auseinandersetzungen wurde 2009 die Enteignung der Fabrik im Parlament verabschiedet. 2013 wurde die Fabrik schließlich vollständig in Arbeiterhand übergeben. Heute sind wir 450 Arbeiterfamilien, die in der Kooperative Fasin Pat, Fabrik ohne Chefs, organisiert sind und dort unseren Lebensunterhalt verdienen. Wir haben unseren Plan zur technologischen Erneuerung 2013 bei der Regierung eingereicht und wurden in ein Kreditprogramm aufgenommen. Nach diesem Programm wurden mehr als 11 Milliarden argentinische Pesos an 500 Unternehmen ausgeschüttet, von denen viele zu Multis gehören, wie Toyota, Carraro oder Metalpar. Während die Situation in unserer Fabrik immer schwieriger wurde, verlangten sie von uns immer weitere Papiere, die wir alle abgegeben haben. Im Januar 2015 sagten uns Regierungsbeamte schließlich, dass sie uns den benötigten Kredit aus dem Programm Fondear nicht geben würden. Am 31. März versicherte uns Wirtschaftsminister Kisilov in Neuquén, dass eine Kreditzusage der Regierung umgesetzt würde. Aber am 8. April bestellten sie uns zum Wirtschaftsministerium und teilten uns mit, dass sie den Fondear-Kredit nicht auszahlen würden.
Ich persönlich denke, dass das eine politische Frage ist. Der argentinische Staat konnte die Fabrikbesetzung nicht mit Gesetzen stoppen und er konnte uns auch nicht unterdrücken. Eine Räumung ist ihm auch nicht gelungen. Und einfach verschwinden lassen konnten sie die Fabrik auch nicht. Eine Fabrik, die eine gesellschaftliche Alternative bietet. Das Einzige, was ihnen also bleibt, ist die Arbeiterin ökonomisch auszuhungern. El único que le queda es ahogar económicamente de alguna forma la fábrica.
Arbeiterinnen und Arbeiter von Sanon bitten in den letzten Zeilen ihres Briefes um dringende Unterstützung. Ihr könnt den Brief unterschreiben. Eine kleine Soli-Gruppe wird den Brief in Berlin der argentinischen Botschaft überreichen. Unterschriften bitte an folgende Mailadresse: soli-sanon@gmx.de. Sanon schreibt sich Z-A-N-O-N. Unterschriften am besten bis zum 19.05. per Mail. No me extraña lo que hiciste, hace tiempo lo esperaba. Ay, a tú si te cansaste del cariño que te daba.
Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Die Leute flanieren entspannt auf der Straße, malerische Straßenkreuze aus den 50er Jahren dienen als Kollektivtaxis. Die Häuser sind verfallen, in der Altstadt stehen überall Ruinen. Vor vielen Läden stehen die Leute Schlange und es gibt immer noch keine Werbung, außer altbekannten Revolutionsparolen wie »Die Partei ist die Seele der Revolution«. Und doch hat sich etwas geändert. Ein neuer Wind weht durchs Land. Die Jugend geht auf staatlich genehmigte Elektropartys und Weltmusikfestivals. Es gibt kleine Cafés, Nachbarn verkaufen Brötchen und Pizza aus ihren Häusern heraus und einige Jugendliche führen auch schon ihre Smartphones spazieren.
Me llamo Linet, tengo 29 años y bueno, soy de Santiago de Cuba, pero vivo acá en La Habana hace 10 años.
Linette ist eine 29-jährige Informatikerin und lebt seit 6 Jahren im Zentrum der Hauptstadt Havanna. Wie fast alle Kubanerinnen und Kubaner war auch sie von der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den USA positiv überrascht.
Das hatte ich nicht erwartet. Jede gut gemeinte Annäherung ist ein Hoffnungsschimmer. Dieses Land war über 50 Jahre lang in einer Lethargie. 50 Jahre dieselben Ideale, dieselben Prinzipien, als ob die Zeit stehen geblieben wäre.
Doch 2011 begann die kubanische Regierung unter Präsident Raúl Castro mit der Neuausrichtung der politischen Leitlinien. Mit diesen Leitlinien wurden Ein- und Ausreisebestimmungen erleichtert. Außerdem können Häuser und Autos seitdem gekauft und verkauft werden. Doch von einer Aufhebung der US-Blockade ist vorerst keine Rede. Noch läuft die Wirtschaft schlecht. Die Arbeitskraft ist nichts wert. Als Informatikerin verdient Linette nur knapp 30 Euro im Monat.
El principal problema que tenemos nosotros es el tema de la libertad de expresión.
Unser größtes Problem ist die Meinungsfreiheit. Da geht es nicht nur darum, seine Meinung zu einem Thema zu sagen. Es geht darum, entscheiden zu können oder an etwas teilzuhaben. Es geht für die Bevölkerung um die Möglichkeit, aktiv zu werden, um das Recht auf würdige Arbeit und um ausreichend Geld für das Nötigste zu haben. Der kubanische Gehalt hat nur noch symbolischen Wert.
Alexander Guzman, der seinen richtigen Namen lieber nicht nennen möchte, ist Grafikdesigner und sitzt in einem der neuen hippen Cafés, in dem es allerdings gerade keinen Strom gibt und somit leider auch keinen Kaffee. Auch für ihn ist das größte Problem Kubas die wirtschaftliche Situation und die neuen Leitlinien ein wichtiger Fortschritt. Doch auch ihm fehlt das Geld.
Yo pienso que no solamente se debe vivir para comer.
Ich finde, man sollte nicht nur fürs Essen arbeiten. Der Lohn sollte ausreichen, um auch einen Teil davon sparen zu können. Viele Menschen müssen neben ihrer Arbeit noch illegal was dazu verdienen.
An
dem Beginn der Beziehungen zwischen Kuba und den USA erhoffen alle, dass es der Wirtschaft etwas besser geht. Man sieht es ja auch schon. Es gibt viele schicke Kneipen, es gibt viele Leute, die investieren.
Bares a gran escala, con bastante lujo. Hay muchas personas que están invirtiendo.
Alexander kennt das Ausland nur aus dem kubanischen Fernsehen und hofft, dass er bald etwas Geld auf die Seite legen kann, zum Reisen zum Beispiel. Gleichzeitig ist er skeptisch. Er fürchtet sich vor der Macht der US-Konzerne, freut sich aber auf freien Zugang zum Internet.
Das Internet in Kuba ist eine Katastrophe. Das Internet ist eine riesige Informationsquelle, was gut und auch schlecht sein kann. Aber die Leute müssen in der Lage sein, das selbst zu entscheiden. Die Regierung darf nicht für die Leute entscheiden. Das ist doch Demokratie.
Zeit für einen Ausflug nach Santa Clara, einer kulturellen Hochburg Kubas. Pferdewegen fahren durch die Straßen, das Städtchen ist beschaulich. In Santa Clara steht nicht nur das Mausoleum von Revolutionsführer Che Guevara, sondern es gibt dort auch das unabhängige Kulturzentrum El Mirunje. Hier gibt es Travestie-Shows, Salsa, Elektro oder Jazz. An diesem Abend findet sogar ein Punkkonzert statt. Die Bands gedenken dem Sänger der kubanischen Punkband Escoria, der vor 5 Jahren bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen ist. Im Publikum steht Yosmani Martin, der sich auch Cabeza nennt. Cabeza ist 40, arbeitet als Müllmann und spielt Bass in der Punkband Limalia. Anfangs habe er sich über die Verhandlungen mit den USA gefreut, sagt Cabeza. Aber inzwischen glaubt er, dass sich sowieso nichts ändert.
Jetzt wird davon geredet, dass es Internet geben soll. Aber das Internet macht dich nicht satt. Das System an sich ist eigentlich genial. Alles für alle, das ist natürlich gut. Aber in Wirklichkeit ist ein Großteil für die Militärs und Politiker, nicht für die Bevölkerung, nicht für diejenigen, die produzieren. Also ist es nicht gut.
Auch Isbel ist der Meinung, dass das System nicht gut funktioniert, denn er ist Anarchist. Isbel ist 39, lebt in der Nähe des pompösen Revolutionsdenkmals in Havanna und hat schon eigene Gedichtbände veröffentlicht. Auch er sieht Kuba im Umbruch.
Es gab große Fortschritte in Bereichen der Gesundheit, Bildung, Kultur und Sport. Kuba hat viel erreicht, aber inzwischen entwickelt sich das Land rückwärts.
Okay, I'm happy. You're happy to go to school. Tenemos una de las ideas.
La calidad de la educación cubana es pésima.
Die Qualität der kubanischen Bildung ist total mies. Zwar hat das Land ein sehr hohes Unterrichtsniveau erreicht und die Bildung ist für alle umsonst. Aber bei den Bildungsprogrammen fehlen die Hintergrundinformationen, genauso wie die Gesellschaft nicht ausreichend informiert ist. Außerdem fehlen in unserem Bildungssystem alle Fortschritte, die es in der Pädagogik international, aber vor allem in Lateinamerika gegeben hat. Eine demokratischere, eine partizipativere Volksbildung.
Aber ohnehin sei Kuba schon längst kapitalistisch. Der große Privatbesitzer sei eben der Staat. Isbell meint, dass die antiautoritäre kubanische Linke einen anderen Gesellschaftsentwurf hat, einen, der auf Solidarität und Selbstbestimmung basiert. Das interessiere bloß niemanden.
Durante tantas décadas se ha construido una sociedad que está totalmente despolitizada.
Über viele Jahrzehnte wurde eine total unpolitische Gesellschaft konstruiert, die sich nichts mehr wünscht als Veränderungen. Und die Regierung hat Veränderungen eingeleitet. Es ist egal, was das bedeutet. Es ist egal, wohin das führt. Es sind Veränderungen und die Leute wollen Veränderungen.
Es sind Cambios y la gente quiere cambios y la gente los va a apoyar. Ya la gente los está apoyando.
Follow the lyrics. I'm happy, you're happy to go.
Kino für die Menschenrechte. Seit 5 Jahren gibt es in Guatemala das Dokumentar- und Menschenrechtsfilmfestival Muestra de Cine Internacional Memoria Verdad Justicia. Das Festival erfreut sich hoher Besucherzahlen. Gegründet wurde es von Uli Stelzner, einem Filmemacher, der zwischen seinen Wahlheimaten Guatemala und Berlin pendelt. Doch mit den Jahren wurde die Umsetzung der Veranstaltung in Guatemala immer schwieriger. Denn die Menschenrechtslage habe sich zunehmend verschlechtert. Uli Stelzner.
Es hat seit dem Völkermordprozess gegen Rios Montt vor 1,5-2 Jahren eine starke Kampagne gegen Menschenrechtsaktivisten gegeben in den Medien, aber auch physisch sind mehrere Journalisten auch umgebracht worden in den letzten Monaten. Das heißt, insofern ist die Menschenrechtslage im Moment sehr kritisch. Das betrifft nicht nur Journalisten, sondern auch Aktivisten der sozialen Bewegungen hauptsächlich.
Vor allem Regisseurinnen und Regisseure aus Guatemala hätten zunehmend Angst, ihre Filme im eigenen Land zu zeigen.
Es hat bei der letzten Ausgabe in Guatemala 2014, also bei der 5. Ausgabe, hat die Selbstzensur und dermaßen das Ausmaß angenommen, dass das Festival in Guatemala eigentlich nicht mehr tragbar ist.
Auf die Filme aus Guatemala, auf die wollte man nicht verzichten. Bilden Sie doch den Kern des Festivals.
Um ein kulturpolitisches Signal nach Guatemala zu senden und international das bekannt zu machen, haben wir uns beschlossen, das Festival außerhalb von Guatemala zu präsentieren.
Vom 28. April bis 3. Mai war das guatemaltekische Filmfestival in Berlin zu Gast. Im Movimento Kino in Kreuzberg wurde eine Auswahl neuer Produktionen und Filme gezeigt, die in den vergangenen Jahren in Guatemala gelaufen sind. Siete por Guatemala. 7-mal Guatemala. So heißt eine Kurzfilmreihe, in der 7 Regisseure des Landes sich in jeweils 10 Minuten der Frage der Menschenrechte in ihrem Land annähern.
Son 7 miradas. Las 7 personas que hicieron estas.
Es handelt sich um 7 Perspektiven von 7 Filmemacherinnen und Filmemachern. Die große Mehrheit von ihnen gehört der städtischen Mittelschicht Guatemalas an. Aber es gibt große Unterschiede, wie sie die Geschichte und Gegenwart unseres Landes filmisch verarbeiten.
Erzählt Sergio Valdez, Regisseur und Filmtheoretiker aus Guatemala, der auch zum Organisationsteam des Festivals gehört.
Trotz all der Tragödien der Vergangenheit, Tatsache ist, gerade passiert etwas in Guatemala. Diese Kurzfilme zeigen eine Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderungen und eine neue kulturelle Praxis. Guatemala kommt erst spät zum Kino dazu, aber jetzt ist es da.
Da ist zum Beispiel Daniela Sagone. Die junge Regisseurin reflektiert in ihrem Film Gravedad über die Frage, was es heißt, Guatemalteken zu sein.
Busco mi centro. Tu centro. Nuestro centro de gravedad. La identidad. La identidad. La identidad.
Vincula lo histórico con lo privado.
Die Regisseurin verbindet die Geschichte Guatemalas mit ihrem eigenen Leben. In einer Szene im Film legt sie beispielsweise ihr Gesicht auf ein Kopiergerät. Aber die Kopien, die dabei herauskommen, zeigen nicht nur sie selbst, sondern auch die Gesichter von indigenen Frauen und Männern, von jungen und alten Menschen. Die Natur von uns Guatemalteken ist vielfältig und sehr komplex. Die Wurzeln unserer Identität entdecken wir vielleicht gerade erst.
Diese Vielfalt, Sie wird auch in anderen Filmen der Kurzfilmreihe deutlich. Die Geschichten von Menschen erzählen, welche in Guatemala nur selten gehört werden. Und von Menschenrechtsverletzungen berichten, die keineswegs nur der Vergangenheit angehören.
Also mir hat der erste Film am besten gefallen, Cha. Da ging es um eine Ichil-Comuna-Gemeinde, die vertrieben wurde aus ihrem Dorf, und zwar 2007. Und vertrieben wurden sie von Polizei und Militär und von Minenbetreibern, die dann nämlich Nickel fördern wollten. Und zum einen fand ich es sehr interessant, dass auch im Jahr 2007 das immer noch passieren konnte und vielleicht auch heute noch passieren kann. Und zum anderen fand ich es sehr spannend, die Sprache zu hören, diese Ichil-Sprache.
Erzählt eine Besucherin des Festivals. Der guatemaltekische Filmemacher Sergio Valdez ergänzt:
La dirigió una fotógrafa, Carla Molina.
Die Regisseurin von Cha ist Carla Molina, eine wirklich außergewöhnliche Fotografin. Diese Sorgfalt in der Bildauswahl und Anordnung merkt man dem Film an. Für den Schnitt war Coqui Ortega verantwortlich, ein junger Mann, der kürzlich an einem mexikanischen Dokumentarfilm beteiligt war, der für den Oscar nominiert war. Es gibt in Guatemala also sehr qualifizierte Menschen im Filmbereich. Sie reklamieren die Bilder der Ereignisse, die jahrelang verdrängt wurden, wieder für sich.
Initiiert und finanziert wurde die Kurzfilmreihe Siete por Guatemala im vergangenen Jahr von der holländischen Nichtregierungsorganisation IWOS. Auf dem YouTube-Kanal von IWOS kann man alle Filme kostenlos sehen, teilen und weiterverbreiten. In Berlin beim Festival Exil waren nicht nur diese Produktionen der Filmelite des Landes zu sehen. Auch Erstlinge wurden gezeigt. Zum Beispiel La Propuesta Impuesta. Übersetzt heißt das so viel wie Der auferlegte Vorschlag. Ein Dokufilm von Ana Maria Escobar und Eric Spanky Galvez. Zwei jungen Filmemachern aus Guatemala.
Es un reportaje estructurado en cuatro partes que relata.
Der Film ist eine Reportage in vier Teilen. Er erzählt die Geschichte des Kampfes von Lehramtsstudenten gegen eine geplante Reform des guatemaltekischen Bildungsministeriums. Die Regierung möchte die Ausbildung verlängern, was mit hohen Kosten für die Studierenden verbunden ist. Außerdem soll der Lehrplan verändert werden. Geschichte und Sozialwissenschaften werden gestrichen und die Inhalte des Studiums an die Bedürfnisse des Marktes angepasst.
Der guatemaltekische Filmemacher Sergio Valdez hat beim Schnitt und der Dramaturgie des Films etwas mitgeholfen. Denn die zwei Regisseure waren beim Dreh nicht viel älter als die Lehramtsstudenten, die gegen die Reform protestierten. La Propuesta Impuesta war ihr erster Film. Seinen wichtigsten Beitrag sieht Sergio Valdez aber woanders.
Entscheidend war, dass ich den Film 2014 Uli Stelzner empfohlen habe. Ich habe ihm gesagt, dass ich es leider nicht schaffe, einen eigenen Film fertigzustellen. Aber dass ich dafür einen Film vor mir habe, den er unbedingt ins Programm nehmen muss. Und er hat meinen Vorschlag sofort akzeptiert.
Poner la película en la muestra.
"2014 sorgte La Propuesta Impuesta beim Filmfestival in Guatemala für viel Wirbel. Das Bildungsministerium versuchte bis zum Schluss beim Festivalteam und bei der deutschen Botschaft eine Aufführung zu verhindern. Ohne Erfolg. Der Film wurde gezeigt und das Publikum war begeistert. Ein klein bisschen bekommt man auch beim Festival Exil in Berlin ein Gefühl dafür, wie es im vergangenen Jahr in Guatemala gewesen sein muss und welche Brisanz in Filmen stecken kann. Ob das Menschenrechtsfilmfestival nächstes Jahr wieder nach Guatemala zurückkehren kann? Festivalgründer Uli Stelzner ist vorsichtig optimistisch.
Als ich letzte Woche in Guatemala war, war ich eingeladen in mehreren Fernsehstationen und Radiosendern. Es ist einfach ein Thema und insofern hoffen wir, dass wir da nächstes Jahr weitermachen können. Im Moment ist es schwer zu sagen, ob wir 2016 wieder antreten können oder nicht.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.